Da gab es diesen einen Mann, der hat ziemlich viel gespart, ist auch ein Chef von so einem kleineren Unternehmen und er kann sich seinen Traumsportwagen leisten. Er fährt den Zwerg, holt das Auto ab, nimmt die Schlüssel, setzt sich rein, Leder Alcantara V8 Motor, hunderte von PS und mehr Drehmoment als Verstand. Und denkt sich, wow, was ein cooles Teil. Und lässt zum ersten Mal Motor an, ein Brüllen, dieser V8 hört sich wahnsinnig gut an. Er rollt ganz gemächlich aus dem Werk raus, will, dass auch jeder ihn gut sehen kann und hören kann. Er fährt so die Straße der Hauptstadt entlang und denkt sich, Mensch, jetzt mache ich eine Spritztour. Aber Spritztour muss ich vielleicht auch tanken bei dem großen Motor. Er fährt eine Tankstelle hin und tankt gerade eben so. Und er guckt sich so um und denkt sich, okay, ein alter Diesel, so ein altes Auto. Und da hinten so ein Bus, das war jetzt auch nicht unbedingt meins und so. Und ach, ich habe doch schon ein cooles Auto hier, ist ganz rotzig stolz. Dann kommt so ein Moped hinten rangefahren, sein Auto. Denkt er sich, okay, Moped ist bei mir auch schon ein paar Jahre her. Heute bin ich weiter, cool. Der zahlt, der kommt wieder raus, steigt in seinen Teil ein, seinen Sportwagen ein, lässt Motor an, gibt ein paar Mal Gas, damit auch jeder was davon hat. Lässt das Auto wieder ganz gemächlich vom Hof rollen, fädelt sich ein, dass jeder ihn gut sehen kann. Und dann merkt er plötzlich so im Seitenspiegel, dieses Moped hat sich jemand die Fersen geheftet. Denkt er sich, ach, das ist ein Fan von diesem tollen Sportwagen. Der will auch was hier sehen von dem Sportwagen. Er fährt so die Hauptstraße entlang. Der Mopedfahrer bleibt immer schön hinten dran. Und dann irgendwann denkt sich der Sportwagenfahrer, das ist aber ein bisschen komisch, dass er die ganze Zeit hinterher fährt. Was soll das? Denkt er sich, okay, da vorne ist Bundesstraße. Dann geben wir mal ein bisschen Gas, nicht? Er gibt Gas und er beschleunigt rucki-zucki auf 150, 200. Und er traut seinen Augen nicht. Der Mopedfahrer hängt immer noch hinten dran. Er schafft es zwar nicht zu überholen, er kommt nicht vorbei an ihm, aber er ist auch nicht viel langsamer. Und er hängt hinten dran. Und er denkt sich, das gibt's doch nicht. Was geht da, was ist da los? Ein Moped, Alter. Und dann gibt ihm so Handzeichen, dass man rausfahren soll in der nächsten Ausfahrt. Die fahren so raus und halten im Seitenstreifen. Und der Sportwagenfahrer lässt so ganz erstaunt so ein Seitenfenster runter und schreit raus, junger Mann, Sie haben aber auch einen Tiger im Tank, was? Und er spuckt so die Fliegen aus, die er so unterwegs gesammelt hat, und sagt, nee, Jacke in der Türe. Also es geht heute um was Größeres nachzufolgen, einem, dem ich nachfolgen kann, der stärker ist, der besser ist, der weiter ist vielleicht als ich. Es muss nicht unbedingt ein V8 sein, aber heute geht es darum, um Nachfolgen, um Vorbilder. Und da schauen wir jetzt einfach mal einen Text rein. Ihr könnt schon mal eure Finger in die Bible-App reinlegen, in Philipperbrief Kapitel 4, Verse 1 bis 9 geht es heute. Yeah. Vers 1. Darum, meine geliebten und ersehnten Brüder, meine Freunde und meine Krone, steht in dieser Weise fest im Herrn, Geliebte. Darum, meine geliebten und ersehnten Brüder, meine Freunde und meine Krone. Es gibt eigentlich zwei Wörter im Griechischen, die eigentlich Paulus hätte nehmen können. Das eine ist Stephanos und das andere ist Diademas. Diadema. Diadema ist eigentlich so eine Königskrone. Und Stephanos ist eigentlich eher so eine Krönung für jemand, für einen Athleten, der einen Lauf vollendet, der irgendwas gewinnt, der irgendwas erringt. Paulus entscheidet sich und sagt, hey ihr Philippa, die ihr so gut mitlauft, ihr seid meine Krone, ihr seid meine Athletenkrone, meine Siegeskrone. Er sagt im Prinzip, weil ihr so einen guten Dienst tut in Philippi, ist das für mich auch wieder eine Auszeichnung, da freue ich mich drüber. Ja, so ungefähr. Ist eigentlich auch eine ganz demütige Haltung, das so zu formulieren. Und da komme ich nachher auch ganz kurz nochmal drauf zurück, auf den Punkt. Dann sagt er, steht in dieser Weise fest im Herrn, Geliebte. Das ist so ein Halbsatz in diesem Vers 1. Steht fest, ihr Geliebte. Das kommt auch im Epheserbrief 6 nochmal vor. Steht fest, ihr Geliebte. Und ich hoffe, dass uns sofort was einfällt. Worauf kann ich wirklich feststehen? Wo kann ich wirklich feststehen? Auch egal, was kommt, egal welcher Wind mir um die Nase weht, Jesus Christus ist das Fundament, auf dem ich stehen kann. Ich musste sofort denken, als ich das gelesen habe, musste ich sofort daran denken, als Paulus im 1. Korinther 3, ich glaube Vers 11, geschrieben hat, ein anderes Fundament kann niemand legen, als das, das gelegt ist in Jesus Christus. Und es hört sich so gut an. Was heißt das eigentlich, das Fundament, auf dem wir stehen? Ich stehe hier auf Beton, auf Teppichboden. Was heißt das? Ich stehe auf dem Fundament Jesus Christus. Es heißt, er ist meine Gerechtigkeit. Er ist derjenige, der gekommen ist, um dafür zu sorgen, dass ich sicher sein werde in alle Ewigkeit. Er ist derjenige, der um mich gekämpft, um mich gesiegt hat. Er ist derjenige, der durch seinen Sieg auf Golgatha all das geschafft hat und vollendet hat, was ich nicht kann. Und wenn ihr hier rauslauft und habt alles vergessen, dann vergesst niemals, worauf ihr steht. Ihr steht auf der Gerechtigkeit Jesu Christi, auf der ihr feststehen könnt. Es gibt eine andere Stelle, wo Jesus sagt, Petra ist so eine Felsenzone, ist ein riesengroßes Teil, auf dem wir stehen können. Da werden Hochhäuser drauf errichtet. Diese Gerechtigkeit, die wir in Jesus Christus haben, die ist dermaßen solide und darauf stehen wir. Und da erinnert er auch an diesen Bibelvers nochmal dran und sagt, ihr steht genauso auf dieser Gerechtigkeit, auf diesem Sieg unseres Herrn Jesus Christus, weil ihr an ihn glaubt, an sein Opfer glaubt. Okay, Vers 2. Ich ermahne Euodia und ich ermahne Syntyche eines Sinnes zu seinem Herrn. Da gab es wohl zwischen den beiden Damen irgendwie einen Streit und Christen können auch streiten, das wissen fast alle hier drin, die können sogar sehr trefflich streiten. Und irgendwo war da wohl ein kleines Missverständnis zwischen den beiden Damen und er sagt, hey, ich schlage mich nicht auf die Seite von einem oder von der anderen, ich weiß es jetzt nicht öffentlich zurecht in diesem offenen Brief, sondern er ermahnt sie und sagt, sie sollen eines Sinnes sein. Das finde ich irgendwie clever und allein dieser Bibelvers ist schon mal eine wichtige Lehre, wie man Sachen angehen kann. Er sagt nicht, so und so und so müsst ihr es machen. Er sagt, seid eines Sinnes. Kommt hier zusammen, guckt, dass ihr wieder euch auf das Wesentliche besinnt. Und das ist eine gute Einleitung, ein guter Rat, den Paulus hier schon mal ganz vorne abgibt. Dann im Vers 3 heißt es, und ich bitte auch dich, mein treuer Mitknecht, nimm dich ihrer an, die mit mir gekämpft haben für das Evangelium, samt Clemens und meinen übrigen Mitarbeitern, deren Namen im Buch des Lebens sind. Wir wissen leider nicht genau, wer dieser Mitarbeiter ist, oder dieser Mitknecht, von dem er hier spricht, wer das genau ist. Manche sagen Timotheus, es gibt verschiedene Modelle, verschiedene Vorstellungen, wer das sein könnte. Ist aber jetzt auch nicht so wichtig. Er spricht diesen einen Mitknecht, diesen Mitstreiter an und bittet ihn, diesen, wo man Namen nicht kennt, er soll sich auch um diesen Streit etwas kümmern. Und das finde ich auch clever, dass er den Brief reinschreibt. Zum einen mal, ich traue dir zu, dass du Mitknecht, ich traue dir zu, dass du das lösen kannst. Ich will jetzt gern, dass du das übernimmst, diesen Fall. Es ist auch eine Art von Wertschätzung. Sag, du bist in der Lage, das jetzt zu lösen, diesen Streit zu gucken, dass es nicht eskaliert und sie vielleicht auch geistlich zu begleiten. Und zum anderen löst ihr das Problem aus der Ferne. Er steckt zwei Fliegen mit einer Klappe. Er braucht nicht selber vor Ort zu sein, um Streit zu schlichten. Er sagt, ich delegiere, ich wertschätze und ich bitte dich, dass du das jetzt machen kannst. Das finde ich auch klasse, dass jemand sagt, ich gebe diese Aufgabe ab. Ich muss nicht alles machen, mach du mal. Das ist auch so ein Charakterzug, ein guter Charakterzug von Paulus, wo er Menschen einfach so mal wertschätzt und sagt, hey, mach das an meiner Stelle. Du machst es schon gut. Aber dann erinnert er noch, dass dieser Clemens, die Damen und alle anderen, dass sie auch mitgewirkt haben am Evangelium. In welcher Form steht hier nicht, aber sie waren auf jeden Fall auch mit dran. Im Evangelium kann ich auf vielerlei Arten mitwirken. Und er sagt ihnen, die im Buch des Lebens geschrieben sind. Habt ihr vielleicht schon mal gehört, Offenbarung, es werden Bücher geöffnet, das Buch des Lebens, wo die Namen drinstehen, der Gläubigen. Und wir lesen da kurz drüber und denken, ja, ist ja alles klar. Stehe ich auch drin, kein Thema, was kommt jetzt noch von irgendwie eine Botschaft. Aber wisst ihr, ich habe mal überlegt, wie das wohl aussehen könnte. Am Ende unseres Lebens, wir kommen in den Thronsaal Gottes und wir stehen plötzlich vor diesem gewaltigen Gott. Und wir merken plötzlich, wie klein wir eigentlich sind. Und da ist jetzt plötzlich dieses Buch, ein dickes Buch, viele Seiten, viele Namen drin. Und wir stehen hier. Und das ist kein Kumpel an der Seite, der sagt, hey, du musst jetzt das und das sagen. Kein Anwalt, der dir das und das rät. Da bist jetzt du und das ist jetzt Gott. Und du siehst dieses Buch neben dir. Und plötzlich denkst du, ist da jetzt mein Name drin? Hoffentlich ist da mein Name drin. Und plötzlich dieses Bangen. Und plötzlich wird dein Name vorgelesen. Dein Name steht da plötzlich drin. Und die ganze Last, die ganze Anspannung fällt plötzlich von dir ab. Wenn du keine Beziehung zu Jesus hast, wenn das für dich irgendwie noch fremd ist, Wenn du noch Fragen hast im Glauben, dann bitte sprich uns an, auch heute. Warte nicht bis morgen, dann sprich uns an oder sprich deinen Hauskreisleiter an. Dann bitte sag, hey, ich möchte unbedingt auch im Buch des Lebens stehen. Ich möchte dabei sein. Ich möchte, dass Jesus Christus mein Herr und Erlöser ist. Ich will, dass Jesus Christus mein Fundament ist. Dann lass es nicht einfach liegen bis nächste Woche, nächstes Jahr. Dann komm auf uns zu und wir sprechen gerne mit dir, wir beten gerne mit dir. Und ich weiß, dass viele von euch Fragen haben und Unsicherheiten haben. Und viele haben Angst vor diesem Moment, wenn das Buch des Lebens geöffnet wird. Komm auf uns zu. Lass uns drüber reden. Lass uns drüber beten. Das ist das Wichtigste, was für dich in deinem Leben überhaupt nur gelten kann. Dass dein Name in dem Buch des Lebens steht. So, jetzt kommen noch Anweisungen von Paulus im nächsten Vers, die er auch in diesem Brief so an die Gemeinde weitergibt. Vers 4, freut euch im Herrn alle Zeit, abermals sage ich, freut euch. Freut euch abermals, sage ich euch, freut euch. Er sagt das sogar zweimal, er sagt, freut euch. Paulus hatte wirklich nicht immer Grund, sich zu freuen und trotzdem schreibt er in seinem Brief an die Philipper, freut euch alle Zeit. Wisst ihr, es ist ja so leicht, wenn es deinen Kindern gut geht und du hast einen guten Arbeitsplatz, du hast diesen V8 in der Garage stehen, dann ist es so gut zu sagen, wow, ich freue mich, mir geht es ja so gut, ich habe zu essen und ich kann mir zweimal im Jahr Urlaub leisten und es ist einfach so schön, mit Herrn unterwegs zu sein. Aber weißt du was, wir lernen hier in der City Chapel nicht das Wohlstandsevangelium, wir sagen nicht, dass es allen Christen immer unter allen Umständen gut gehen muss, überhaupt nicht. Und trotzdem sagt Paulus, freut euch. Weißt du, genau darin liegt ein wunderbarer Effekt für die Menschen, die in deiner Umgebung sind, die auf dich schauen. Wenn du mal krank bist, wenn du mal vielleicht einen Job verloren hast, wenn dir Ärger ins Haus steht und du trotzdem noch jubeln kannst, weil eben dein Name im Buch des Lebens drinsteht und du dann jubelst und die Menschen sich fragen, warum freut er sich so, was hat er, was ich nicht habe? Dann werden die Menschen anfangen zu fragen. Dann werden Menschen anfangen, nach Jesus zu graben und zu suchen, sich von ihm finden lassen. Also wenn ihr lest, freut euch alle Zeit, dann ist das keine Zusage von Paulus, dass er sagt, wenn du Christ bist, geht es dir unter allen Umständen immer gut. Dann ist das eher so ein Zeichen an deine Mitmenschen, an deine Familie, an deine Freunde, an deine Arbeitskollegen, vielleicht Leute auch in deinem Team, in deinem Hauskreis, zu sagen, hey, auch wenn es gerade nicht zum Besten bestellt ist, freu dich, denn dein Name ist im Buch des Lebens eingetragen. Freu dich alle Zeit, denn du bist geliebt und angenommen und wertgeschätzt und gerechtfertigt. Vers 5. Euren Sanftmut lasst alle Menschen erfahren, der Herr ist nahe. Wir wissen, dass Paulus erwartet hat, dass der Herr Jesus sehr, sehr bald wiederkommt. Heute wissen wir 2000 Jahre später, dass es noch etwas gedauert hat bis, oder dauern wird, bis der Herr Jesus kommt. Aber er sagt, euer Sanftmut lasst alle Menschen erfahren. Sanftmut ist so eine liebevolle Hinwendung. Es ist ein Aufgeben des eigenen Weges, was da eigentlich so beschrieben wird in diesem Wort. Ein Aufgeben des eigenen Weges. Das heißt auch, dass die Menschen erfahren, dass du bereit bist, deinen eigenen Weg, deine eigenen Ziele mal aufzugeben, um einem anderen zu helfen. Und ich finde es so wunderbar, wie die Gemeinde früher das gelebt hat. Die Gemeinde früher hat wirklich vieles geopfert und aufgegeben, dass Witwen wirklich versorgt wurden, dass Menschen getröstet wurden, dass Menschen zum Glauben kamen. Sanftmut. Wisst ihr, wir wollen unbedingt wissen in der Offenbarung, welches Horn was bedeutet und welcher Kopf und welcher Zahn von dem Tier was bedeutet. Wir wollen die kleinsten Geheimnisse wissen, aber die Dinge, die ganz groß in der Bibel drinstehen, die einfach so einfach sind und so wichtig sind, Sanftmut, Menschen zu lieben, da sind wir schnell dabei und da gehöre ich auch dazu, dass wir sagen, ach, das weiß ich doch schon. Seid sanftmütig, lasst es die Menschen sehen, seid bereit, auch mal ein Opfer zu bringen. Zeigt den Menschen, dass ihr Jesus nachfolgt, dass ihr ihn zum Vorbild habt. Ich habe mich jetzt die Woche schon so dermaßen aufgeregt, weil mein DSL-Netzwerk nicht mehr funktioniert richtig und weil ich dermaßen langsame Verbindung habe.
dass die Schnecken bei Nachbarsgarten, die gerade den Salat fressen, noch schneller sind als meine DSL-Verbindung. Und da habe ich mich aufgeregt. Und dann lese ich diese Bibelstelle und denke, Gerd, das ist für dich da drin geschrieben. Vers 6. Sorgt euch um nichts, sondern in allem lasst Gott durch Gebet und Flehen mit Danksagung euer Anliegen vor Gott kund werden. Wieder, sorgt euch um nichts. Sorgt euch um nichts. Und während der Vorbereitung dachte ich, einige von euch würden heute Morgen hier drin sitzen und denken, der hat gut reden, der Paulus hat gut reden, die haben alle gut reden. Ihr wisst ja nicht, wie es mir gerade eben geht. Und trotzdem steht dieser Bibelvers in der Bibel drin und ist für uns, für euch, für dich und für mich geschrieben. Sorgt euch um nichts. Und zugegeben, wenn jetzt das Wort nur so alleine stehen würde, wäre es vielleicht zu kurz, aber Paulus sagt, sondern, fügt dieses Wort ein, ihr Deutschlehrer, was ist das, Konjunktion oder wie heißt das? Es ist eine Verbindung, eigentlich so ein sondern, sagt, okay, ihr könnt euch sorgen, ja, sorgt euch, aber nicht, sondern in allem lasst euer Anliegen vor Gott in Gebet und in Flehen kund werden, in allem. Also hier ist deine Antwort. Du hast dich sicherlich schon oft gefragt, Mensch, ist vielleicht irgendwas zu klein oder vielleicht irgendwas zu groß, dass ich nicht vor Gott kommen kann. Wie viele Christen kommen und sagen, du, ich kann doch nicht wegen sowas Kleinem zu Gott kommen. Du kannst wegen allem zu Gott kommen. Guck mal, ich zeige jetzt mal was, das fällt uns gerade ganz spontan ein, aber in der City Chapel Zimmer halt sehr, sehr spontan. Wo ist mein Geldbeutel? Egal, ihr wisst, wie ein Geldbeutel aussieht. Wenn nicht, wir beten für euch. Ein schwarzer Geldbeutel. Ja, ich musste morgens zur Arbeit und abends hatte ich einen Dienst in der City Chapel und ich renne bei uns im Häusle rum und gucke oben, gucke unten im Schlafzimmer, ich gucke unter dem Heizkörper, ich gucke überall, weißt du, vom Kühlschrank schon, hey, was ist los? Dieser blöde Geldbeutel war nirgends zu finden. Und weißt du, ganz am Schluss denkst du plötzlich, okay, soll ich da drum beten? Kann ich jetzt überhaupt beten um so einen Geldbeutel, dass ich ihn finden kann? Da habe ich mich hingesetzt. Bei uns in unserem Andachtskaffeetrinkzimmer haben wir mich so hingesetzt und habe gebetet, so, es hilft nichts mehr, also bete ich einfach mal. Habe die Augen zugehabt und ich dachte, hinten ist die Garderobe, da liegt wahrscheinlich gleich der Geldbeutel irgendwo. Ich habe ihn halt übersehen und bete so und sage, Herr, und ich erkläre ihm ja noch, warum. Ich muss ja zur Arbeit, heute Abend ist Dienst. Und ich bete so und ich konzentriere mich so in meinen Gedanken so auf diese Jacken, die da hängen in der Garderobe. Ich sehe sie vor meinen geschlossenen Augen da hängen. Und ich rechne fest damit, dass jetzt irgendwas aufleuchtet, vielleicht so ein Pfeil kommt, hier, bong, bong. Und wisst ihr, was ich dann erlebt habe in diesem winzig kleinen Gebetsanliegen? Das war wie eine Kamerafahrt. Also ich hatte die Augen geschlossen. Ja, wie so eine Kamerafahrt, wo dann der Blick zurückgeht, schwupps und hier rüber ins Wohnzimmer rein. Und drüber und hier auf unser Regal von einem Hersteller mit 4 Buchstaben. Und da oben drauf Lager. Ich musste bald nur noch aufstehen, um die Ecke gehen und den Geldbeutel holen. Jetzt würdest du sagen, das Anliegen war wirklich zu klein, ja, ein Geldbeutel und so. Und ich habe gesagt, nee, weißt du was, ich komme jetzt wegen diesem Geldbeutel und bitte den Herrn, dass er mir zeigt, wo dieses Ding liegt. Und dann lebe ich diese, ich weiß nicht, wie ich es anders beschreiben soll, als Kamerafahrt, ja, boom, zack, und da war er dann auch. Hey, lass doch wirklich alles, was sich knechtet, wirklich vor Gott kund werden, mit Gebet und mit Flehen. Dieses Gebet ist eigentlich so ein Gebet. Stell dir das vor, wie so ein Vater, der seinen Sohn holt und sagt, jetzt erzähl mal, wie geht's dir gerade eben? Und dann schüttet dein Herz aus. Dann mach eine Kaffeepause mit einem Espresso, mit deinem Herrn und sag, Herr, mir macht gerade dieses und jenes Mühe irgendwo so, aber hey, ich bin so froh, dass du mein Vater bist. Es ist so schön, in deiner Gegenwart zu sein. Lass mich einfach hier noch eine Weile sitzen und einfach in deiner Gegenwart sein. Ich hab dich lieb, Papa. Und dann hör auch mal zu. Also ich habe so eine Tendenz, immer zu reden und Gott immer genau zu sagen, was er eh schon weiß. Und das Flehen könnte so als Fürbitte auch übersetzt werden und als eine genaue Beschreibung von deinem Anliegen, dass du Gott im Prinzip genau beschreibst, eigentlich, um was es gerade eben geht. Da darfst du dann richtig konkret werden und sagen, okay, Herr, ich habe da versagt und da habe ich gerade eben mit dieser und dieser Person habe ich gerade eine Meinungsverschiedenheit und Herr, mir macht das irgendwo Mühe, ich will jetzt gerade einen Tag reinstarten. Also hier ist deine Antwort. Bring alles von Herrn. Wenn du dich also fragst, soll ich wirklich alles von Herrn bringen, er weiß ja schon alles, dann bete. Dann bete wie der Sohn zum Vater. Und weißt du, ihr kennt das ja auch, ihr seid auch Väter oder Söhne oder beides. Ihr wisst ja auch, wie das ist. Es ist doch schön, mit dem Vater mal zu sprechen, auch wenn es gerade nichts Aktuelles gibt, aber einfach zu fragen, hey, wie geht's dir gerade eben? und Duty. Also so einfach ein Zwiegespräch mit eurem Vater im Himmel und das Flehen, diese Bitte und Fürbitte, genau zu sagen, hey, das und das macht mir gerade eben Mühe. Also bring das alles von Herrn. Er weiß das alles schon, aber es ist einfach schön, alles nochmal mit deinem Herrn durchzukauen. Und wer weiß, vielleicht kommt genau in diesem Moment für dich persönlich ein Impuls aus dem Gebet raus, das dir weiterhilft, diese eine Situation in den Griff zu kriegen oder zu lösen. Oder er löst es für dich. Wollen wir das machen, alle gemeinsam einfach jetzt in diese Woche reinzugehen und mit dem Herrn einfach alles durchzukauen und zu gucken, wie er dann, und zu staunen vielleicht auch, wie er dann immer diese Dinge für uns löst. Und der Friede Gottes, Vers 7, und der Friede Gottes, der allen Verstand übersteigt, wird eure Herzen und eure Gedanken bewahren in Jesus Christus. Ganz ehrlich, im ersten Impuls dachte ich, jetzt mache ich was Verrücktes und lasse den Vers einfach für sich selber sprechen. Er spricht für sich selber so laut und deutlich, brauche ich gar nichts mehr zu machen, steht alles drin. Aber dann dachte ich, weißt du was, ich habe diese Woche ein Taufgespräch gehabt mit der Person aus eurer Mitte und wir haben diese Taufumstände so drauf geguckt, besprochen und dann sind wir halt noch von diesem und jenes Thema reingekommen, reingerutscht. Und irgendwann sagt diese Person zu mir, weißt du, ich verstehe eines nicht. Wir sind mit Christus gekreuzigt und unsere Sünde ist außer Kraft gesetzt. Warum sündigen wir immer noch? Warum sündigen die Menschen, die in meinem Hauskreis sind, die in meiner Umgebung sind, warum sündigen sie und verstoßen bewusst gegen Gebote Gottes? Und da dachte ich, Mensch, das ist schon hart. Wir sind stellvertretender Zeuge Jesu Christi. Die Menschen schauen auf uns und sehen uns, wie wir uns so verhalten und beurteilen auch Jesus Christus anhand von unserem Verhalten. Lasst es uns anders machen. Lasst uns das Ganze anders angehen. Lasst uns wirklich sagen, okay, wir stehen jetzt hier vor unseren Familienmitgliedern, die noch nicht gläubig sind. Wir stehen vielleicht vor Arbeitskollegen. Lasst uns darauf bedacht sein, anders zu reagieren. Lasst uns sanftmütig sein. Lasst uns auf die ganzen wunderbaren Dinge, auf Friede Gottes, der allen Verstand übersteigt, wird dann auch uns Frieden schenken, den die Welt so nicht kennt. Übrigens, Vers 7, dieser Friede Gottes, der allen Verstand übersteigt, den habe ich erlebt dieses Jahr. Ich habe dieses Jahr einen Menschen verloren, der mir sehr, sehr wichtig war, sehr, sehr nahestand. Das war für mich ein harter Verlust. Und dann zu lesen, dieser Friede, den Gott mir bereitstellen will, der alles übersteigt, habe ich dann ganz konkret erlebt. Ich habe von diesem Verlust gehört. 2 Tage war ich irgendwo wie betäubt, wo ich irgendwie gar nicht genau das einordnen konnte. Dann habe ich nur rumgeheult, rot zum Wasser geheult. Ich war irgendwie fertig. Und dann war dann am Freitag war eigentlich diese Andacht gewesen am Sarg. Und ich habe nichts zustande gekriegt. Ich dachte, Mensch, Herr, wie soll ich denn da eine Andacht machen? Und ich bin total neben, ich stehe total neben mir. Wie soll das funktionieren? Und gerade wie ich gebetet habe, kam plötzlich dieser Frieden Gottes auf mich. Da habe ich das plötzlich erlebt. Und ich hätte das wirklich nicht für möglich gehalten in dieser Intensivität. Dass dann plötzlich ein Friede in dem Moment auf mich kommt, in dieser Minute auf mich kommt und auf mir bleibt. Ich plötzlich diesen Frieden Gottes von allen Seiten spüre und plötzlich wieder ruhig werde. Und der Freitag kann kommen und ich bis heute habe ich diesen Frieden erlebt, der ist auf mir geblieben. Haltet doch an dieser Zusage Gottes und der Friede. Das ist wie so ein Hinzeigen, wie so ein Hinweis. Und der Friede Gottes wird auf euch kommen. Haltet an diesen Zusagen, die Gott schenkt, fest. Frieden hinterlasse ich euch, meinen Frieden gebe ich euch, nicht wie die Welt gibt, gebe ich euch, euer Herz erschrecke nicht und verzage nicht. Das ist das, was Jesus uns selber gesagt hat, wo er uns Frieden geschenkt hat und in Aussicht gestellt hat, lass uns diesen Frieden auch in Anspruch nehmen und umarmen. Im Übrigen, ihr Brüder, alles, was wahrhaftig, was ehrbar, was gerecht, was rein, was liebenswert, was wohltuend, was in irgendeiner Tugend oder etwas Lobenswertes ist, darauf seid bedacht. Das ist jetzt dieser Punkt, wo ich gerade eben schon darauf hingewiesen habe, wie die Menschen uns wahrnehmen, wenn die Menschen auf uns sehen, dass wir darauf bedacht sind, wie wir nach außen hin auf die Menschen wirken, wie wir uns als Christ nach außen hin darstellen, wie die Menschen uns wahrnehmen. Mir hat mein Arbeitskollege vor 10 Jahren noch sowas gesagt, als ich zum Glauben gekommen bin, noch so voll und feier war, hat er gesagt, also Gerd, du redest von Gott, du redest von Jesus, von der Gnade, von der Bibel und von deinem Glauben, aber du verhältst dich nicht so. Und das hat wehgetan, das hat mich ganz schön getroffen. Weißt du, merkst du plötzlich, die Sachen, die da in der Bibel stehen, die haben ihre Daseinsberechtigung. Seid bedacht darauf, wie er nach außen wirkt. Und dann reflektiert mein Kollege mir das plötzlich. Und ich denke plötzlich, Mensch, weißt du was, du hast so viel falsch gemacht. Du merkst plötzlich, du bist so klein ohne Jesus. Da habe ich gemerkt, Mensch, ich will an der Stelle wirklich was anders machen. Es ist nicht einfach, es ist ein Kampf. Wir sind in dieser Welt. Aber ich habe gesagt, weißt du was, Herr, ich will mein Bestes geben. Stoß du einfach mit dazu und hilf mir, das Ganze in den Griff zu kriegen, unter die Füße zu kriegen, dass ich wirklich auch als dein Stellvertreter hier ein gutes Zeugnis abgeben kann. So, jetzt biegen wir so langsam in Zielgerade ein. Jetzt kommt noch der Vers, wo es eigentlich so um das Vorbild geht, um die Nachfolge geht, im Vers 9. Was ihr auch gelernt und empfangen und gehört und an mir gesehen habt, das tut. Und der Gott des Friedens wird mit euch sein. Was ihr gelernt, empfangen und gehört und an mir gesehen habt. Wenn das jetzt einer von uns sagt, dann würden wir wahrscheinlich denken, boah, ist der eingebildet, unglaublich. Und Paulus sagt, nee, das, was ihr bei mir gehört habt, das, was ich euch gesagt habe, das, was ich euch gelehrt habe, und das, was ihr empfangen habt, da ist gemeint, so diese Tradition, die die Apostel so gelebt haben, dass sie die gesehen haben und ihn wahrnehmen konnten. Also Paulus sagt, hey, guck mal, ich bin ein Vorbild. Nehmt euch ein Vorbild an mir. Und interessant war, dass ich jetzt diese Woche auch ein Interview hatte, es ging so eine Stunde, zum Thema Berufung und da wurde ich auch gefragt, so, Gerd, hast du eigentlich Vorbilder und wer ist das? Ich will jetzt keine Namen nennen, sicher nicht, aber auf jeden Fall, da ist mir plötzlich bewusst geworden durch die Frage, eigentlich hast du heute im geistlichen Umfeld einige Vorbilder, du hast nicht nur eines, du hast mehrere. Zum Beispiel, wenn es um Predigen geht, dann schaue ich manchmal bei dem und bei dem und bei dem, wie baut er seine Predigt auf, wie legt er die Schwerpunkte. Bei der Seelsorge, geistlicher Vater zu sein, da gibt es einfach Vorbilder, verschiedene Vorbilder und in bestimmten Bereichen, dann ist mir irgendeine Person ein Vorbild, wo ich sage, wow, das ist gut, den will ich mir als Vorbild nehmen. Wenn wir von Vorbildern sprechen, sagt euch das Wort Influencer was? Influencer? So ganz verhalten, ich sage es nicht zu laut, sonst kommt irgendwas und ich muss ins Genick einziehen. Influencer sind meistens so junge Leute, die auf Social Media, also auf YouTube und Instagram irgendwie ganz bekannt werden und haben Zehntausende, Hunderttausende, Millionen von Nachfolgern, Followern. Ich habe mal gegoogelt oder geguckt, so, was sind eigentlich so in Deutschland die ganz bekannten, beliebten Influencer. Bibi, Julienko, mein Lebtag noch nie gehört. Sagt euch jetzt was, Bibi, Julienko? Komm, traut euch. Hey, es ist so schön, dass ihr auch niemand kennt. Ich dachte schon, ich bin so alt, ich kenne mich überhaupt nicht mehr aus in der Welt so, aber das ist ja schön, dass es euch genauso geht. Also ich habe dann auch geguckt, so, also gegoogelt, so, was macht die Bibi so? Ich dachte irgendwie so Beauty-Salon, dachte ich, okay, vielleicht Schuhe, wäre schön. Da waren plötzlich so Schwangere fotografiert, schön, hat toll ausgesehen, aber irgendwie dachte ich, oh Gott, wenn jetzt jemand reinkommt im Büro in der City Chapel und schaut mir über die Schulter, was denkt er von mir? Schnell weitergeklickt, guck, was macht Julienko? Wie baue ich ein Wasserbett zusammen? Und hat sich sehr witzig gemacht, habe eigene Aussagen. Ja, ich verstehe irgendwas, die Leute dann nachfolgen und sagen, ach, das ist ja ganz witzig, da klicke ich ab und zu mal rein. Ich habe dann in der Stuttgarter Nachricht gelesen, auch die Woche jetzt mal irgendwo, die Multi-Klicks sagen, wo es lang geht. Die Millionäre der Klicks sagen, wo es lang geht. Das war so der Titel. Und dachte ich, das stimmt. Die Millionäre der Klicks sagen dir, wo es lang geht. Die beeinflussen zu Hause unsere Kinder, unsere Jugendlichen, die jungen Erwachsenen. Die beeinflussen über Umwege auch uns, über die Marketing-Segmente. Und viele richten sich nach den Influencern. Influence heißt Einfluss. Influencer, Beeinflusser. Dann dachte ich, haha, da kommen die durch die Hintertür rein und beeinflussen uns. Und da habe ich mich aber gefragt, Mensch, von was will ich mich denn eigentlich beeinflussen lassen? Wo will ich mir Vorbilder suchen? Influencer? Dann dachte ich so, nee, weißt du was? Eigentlich, wenn ich ein Vorbild haben will im geistlichen Bereich, dann suche ich mir jemanden, der mit Gott unterwegs ist. Einen Mann oder eine Frau Gottes, die fest verwurzelt ist in dem Glaubensleben. Erstens. Dann zweitens, suche ich mir immer jemanden, wo der Dienst auf Gott ausgerichtet ist. Immer wieder mal bauen Menschen auch im geistigen Bereich an ihrem eigenen Haus, an ihrem eigenen Thron oder was auch immer. Ich suche mal jemanden aus, der seinen Dienst, seinen Hauskreis, seinen Dienst ausrichtet auf Gott. Ich suche mir drittens jemanden aus, wo das Wort und die Tat übereinstimmen. Was nützt mir das? Was wäre es für ein Vorbild, wenn jemand A predigt und B dann in der Aktion sehen lässt? Es muss übereinstimmen. Und D, viertens, ich suche mir jemanden, der die Chemie stimmt. Das alles wäre schön und gut, wenn ich mit der Person nicht klarkomme oder nicht annehmen kann, was sie sagt. Also die vier Punkte, dachte ich, Mensch, Mann Gottes, richtet den Dienst komplett auf Gott aus, den eigenen Dienst oder Hauskreis. Drittens, Wort und Tat stimmen überein. Viertens, Chemie stimmt. Da dachte ich, okay, das ist vielleicht schon mal so eine Ecke, wo ich dann mich auf die Suche machen kann nach einem Vorbild für mich persönlich. Und ihr Lieben, jetzt möchte ich aber was sagen, das ist mit keinem Ältesten und mit Roland nicht abgesprochen, aber ich muss jetzt einfach auch bekennen, ich folge auch dem Roland nach und Roland ist auch mein Vorbild. Es werden vielleicht manche sagen, oh, jetzt lobt er wieder, jetzt lobt euch gegenseitig, ja toll, und tätschelt euch und Lobhudelei und so weiter. Nein, darum geht es gar nicht. Es ist einfach eine nüchterne Betrachtung. Ich habe im letzten Jahr, ich bin ja seit 6 Jahren eng mit dem Roland in der Zusammenarbeit und letztes Jahr, wo so viele Anklagen, Verleumdungen kamen, wo so viele schwierige Situationen auf uns zukamen, und gerade auch eben auch unter offenen Roland, konnte ich ihn beobachten. Ich konnte ihn als Vorbild sehen, wie er regiert hat, wie er weise jede Situation angegangen ist und weise reagiert hat, nicht überreagiert, dass er entspannt geblieben ist, hat die Situation betrachtet und ist die ganzen Fälle, die ganzen Situationen, immer wenn die Nachricht reinkam, wieder wenn irgendwas kam, ist er mit Gott das Ganze durchgegangen, hat das Ganze verstoffwechselt mit Gott. Und da habe ich gemerkt, Mensch, weißt du was, ich bin froh, dass Ronan mein Pastor ist. Und da habe ich eine Freude dran gehabt, dann dachte ich, das ist doch gut. Ich weiß, es gibt noch einen besseren Weg, um nachzufolgen, der direkte Weg, und den will ich auf jeden Fall auch nicht verschweigen. Wenn es uns möglich ist, ist der beste Weg, uns direkt in Jesus zu orientieren. Wenn wir in seinem Wort schauen, was er gelehrt hat, wie er reagiert hat, wenn wir schauen, was er den Menschen weitergegeben hat, welche Prioritäten er gesetzt hat, wenn ich das immer und immer wieder, und ich hoffe, ihr lest auch regelmäßig in der Bibel, wenn ich da immer wieder reinschaue und mir an diesem einen Menschen, Jesus Christus, ein Vorbild nehme und gucke, was hat ihn bewegt, dann kann ich selber auch für meinen Dienst viel, viel dazulernen. Und was bei Jesus so cool war, egal ob es der einfache Mann auf der Straße war oder ob es die Pharisäer, die Sadduzäer oder ob es die Gesetzesgelehrten gewesen sind, Jesus konnte jedem Reden ein Wort stehen. Er konnte es dem kleinen Mann deutlich machen. Er konnte den Großen die Stirn bieten. Aber er ist halt in einer eigenen Liga. Aber er ist mein Vorbild. Und in der Bibel versuche ich immer wieder rauszufinden, zu ertasten, zu schmecken, wie cool Jesus ist und wie er reagiert hat, was ihm wichtig war, was ihm ins Herz gebrochen hat, wie er die Dinge wirklich gesehen hat. Also das ist für uns alle, neben den Vorbildern, die wir wirklich direkt nachahmen können, sicherlich das Allerwichtigste und das Allerbeste, diesem einen Herrn, der sich für dich eingesetzt hat, nachzufolgen und zu sehen, was ihm wichtig war. Jetzt vielleicht noch einen ganz kleinen Blick drin, wie diene ich überhaupt? Die Frage, ich habe eingangs im Vers 1 war es nochmal reingeguckt, so dass Paulus von dieser Krone spricht. Und das ist mir eines aufgefallen. Stephanos, diese Krone, die ein Sieger, ein Athlet nach dem Wettkampf kriegt, zeichnet jemand aus, der eine Aufgabe abgeschlossen hat, der einen Sieg errungen hat. Und dachte ich, Mensch, wie diene ich? Diene ich mit einer Königskrone, dass ich mich aufführe in meinem Hauskreis, in einem Team wie ein König? Und ich weiß jetzt, denken manche, der spricht von mir, der meint mich. Ich weiß ganz genau, wir haben über das und das gesprochen, der meint mich. Nein, ich spreche von allen Christen weltweit. Da sitzen wir alle im selben Boot. Wie diene ich? Habe ich diese Diadema auf, diese Königskrone auf? Oder bin ich demütig und setze mir diese Stephanos auf, diese Siegeskrone und sage einfach, ich freue mich gemeinsam mit meinem Hauskreis über das und das. Ich bin dankbar, dass ich mit meinem Team diesen Schritt gegangen bin, dass wir das und das erledigt haben. Ich freue mich gemeinsam. Stephanos, wir haben diese Aufgabe gemeinsam als Team, als Hauskreis bezwungen. Und das ist, glaube ich, was die Herzenshaltung von uns, die wir Diener sind, und heute geht es auch ums Dienen, die diese Herzenshaltung auch reflektiert. Welche Krone setze ich mir auf? Und wenn wir da nochmal auf Jesus schauen, er hat auch eine Krone getragen. Die Römer haben es ihm zum Spott werden lassen, aber diese Krone, die Jesus getragen hat, war die Krone, wie es Matthias auch letzte Woche gesagt hat, eines Menschen, eines Sklaven, der sich erniedrigt hat, der von oben im Himmel heruntergekommen ist, der sich erniedrigt hat, der Mensch wurde, erniedrigt hat bis in den Tod, ja bis zum Tod am Kreuz, damit in dem Namen Jesu Christi sich alle Knie beugen. Philipper 2. Jesus Christus hat den Dienst eine ganz, ganz neue Qualität gegeben, die Qualität des Dienens in Demut. Und da dachte ich, das will ich mir heute auf jeden Fall auch mitnehmen. Das ist der zweite Punkt. Der erste Punkt ist Vorbilder suchen, die richtigen Vorbilder suchen. Der Punkt zwei ist, wie diene ich? Diene ich als ein König, dass ich in meinem eigenen Reich, in meinem eigenen Team oder Hauskreis baue? Oder diene ich als jemand, der in der Abhängigkeit ist, der in Demut dient und sich gemeinsam mit seinem Team oder Hauskreis freut über das Erreichte? Und ein dritter Punkt ist einfach, ja, das ist vielleicht der schwierigste Punkt. Da habe ich jetzt wirklich lang mit mir gerungen. Der dritte Punkt, wo ich gedacht habe, wie sage ich das jetzt heute Morgen, dass es nicht komisch rüberkommt. Der dritte Punkt ist, wir wollen, dass wir selber auch zum Vorbild werden. Dass wir selber Vorbilder werden für andere Menschen auch. Und wo ich das immer so überlegt habe, dass es ein Punkt sein könnte, der wirklich wichtig ist, dass Menschen auch auf uns schauen, uns nachfolgen, da dachte ich, oh weia, vielleicht endet das gar nicht so gut, wenn jemand mir nachfolgt. Kennt ihr noch die Lemminge, diese Computerspieler? Das waren so kleine Lemminge, so kleine Tiere, die sind am Computer rumgehoppelt und alle anderen hinterher. Das war so eine Schlange. Alle anderen hinterher. Und da musstest du irgendwann mal mit der Maus auf einen draufklicken, weil da war ja irgendwo ein Abgrund oder ein Feuer oder ein Fels oder irgendwas, musstest du draufklicken und dass das da stehen bleibt. Dann sind die Lemminge auf den geknallt, dann sind die andere Richtung gegangen so. Da musst du wieder bumm hier draufklicken, damit die nicht wieder dort in den Abgrund runterfallen. Und so sind die Lemminge zum Glück dann irgendwann mal in Sicherheit gewesen. Oder halt auch nicht. Manchmal hast du nicht geschnallt, dass da eine Gefahr lauert, hast den Zusammenhang nicht geschnallt. Und dann ist das Blöde, dann läuft der erste Lemming über die Klippe drüber und fällt runter. Und dann fällt der nächste hinterher. Und du stehst da nicht so, nee, ich kann sie nicht mehr aufhalten, die fallen alle runter. Da dachte ich, oh nee, ist es überhaupt so gut, wie wenn jemand mir nachfolgt? Ist es überhaupt so clever? Aber weißt du was? Dann dachte ich, das kannst du eigentlich komplett knicken. Wir machen alle Fehler, wir sind alle nicht vollkommen. Und ich am allerwenigsten, ich bin da Paradebeispiel. Eigentlich geht es doch darum, dass wir aus unseren Fehlern lernen. Unsere ältesten Plätze, Diakone, unsere Hauskreisleiter wären alle nicht da, wenn wir vollkommen sein müssten. Wir müssen uns darauf einlassen, dass wir nicht vollkommen sind, dass wir eben auch Fehler machen, dass aber auf der anderen Seite auch die Menschen auf uns gucken und sich an uns orientieren. Da müssen wir uns halt auch darauf einstellen. Das ist uns oft gar nicht bewusst. Aber ich will einfach euch heute Morgen motivieren, aufrufen. Stellt euch darauf ein, dass ihr auch Vorbilder sein könnt in eurem Bereich, dass ihr Vorbilder für andere sein könnt und ihr habt das zum Teil auch wirklich in der Hand. Ich spreche eigentlich, wenn wir von Vorbildfunktion sprechen, spreche ich auch von so einer geistlichen Gesundheit. Du hast selber im Griff, wie ernährst du dich geistlich? Wie nahe bist du an Jesus dran? Liest du in dem Wort, das uns gegeben hat? Wie nahe sind wir an Christus dran? Wie eng sind wir mit ihm verwurzelt? Wie ist unser Lebensstil nach außen hin? Und da haben wir es ein Stück weit selber in der Hand. Und dann ist mir noch eins eingefallen, wenn wir Vorbilder sein wollen, hat Paulus irgendwann auch uns gesagt, dass wir Haushalter sind. Wir haben eine Haushalterschaft gegenüber Gott und die dürfen durchaus auch wahrnehmen. Ich finde jetzt gerade Bibelvers nicht. 1. Korinther 4, Vers 1 oder 2. Wir sollen Haushalter sein an Gottes Stelle und ein Diener unseres Herrn Jesus Christus. Das gibt uns Paulus mit. Und ein Haushalter, von ihm wird eigentlich nur erwartet, dass er treu ist, sagt Paulus dann auch in dieser Bibelstelle, in diesem Bibelvers. Und dachte ich, Mensch, lasst uns doch wirklich auch bewusst sein, dass wir Haushalter sind, dass wir das, was Gott uns anvertraut hat, wirklich weitergeben, damit wir sorgfältig sind mit den Gaben, Talenten, Fähigkeiten. Und ich sehe hier so viele Talente und Gaben und Fähigkeiten vor mir. Dass wir mit diesen Gaben und diesen Fähigkeiten treu haushalten. Drei Punkte, wie wir das vielleicht besser angehen können. Das erste ist, wenn ich als Haushalter, wenn ich als Zeuge für Jesus Christus in meinem Dienst, in meinem Hauskreis oder auch bei Freunden diesen Haushalter reflektieren will, dann lass uns als erstes mal drum beten und sagen, Herr, ich will gern mein Bestes geben, aber ich schaffe es alleine nicht. Und das bete ich so oft. Herr, ich möchte gern im Hauskreis, ich möchte gern bei der Predigt heute, ich möchte so gerne wirklich auch das tun, was dir gefällt, was dir entspricht, was du bist, was dich ausmacht, das will ich auch reflektieren. Ich gebe mir meine Mühe, ich gebe das Beste, aber ich schaffe es alleine nicht. Bitte unterstütze mich an der Stelle, ich bete drum. Und zweitens, ich reflektiere. Ich habe jetzt ja 2 Wochen Zeit gehabt, mich darauf einzustellen. Ich habe jetzt angefangen, ein Tagebuch zu führen. Bei mir ist es im Handy drin. Da gucke ich einfach so alle 2 Abende mal rein und gucke mal, okay, wie war der Tag heute als Stellvertreter Jesu Christi? Wie war das heute? Wie lief es heute? Du kannst dir aber auch einen Mentor suchen. Du kannst deinen Hauskreisleiter suchen und einfach fragen, hey, wie sieht es gerade bei mir aus? Wie nimmst du es gerade eben wahr? Und dann ist einfach wichtig, dass wir ehrlich reflektieren. Und manchmal merke ich, okay, der Tag war wirklich nicht gut, wenn ich so ehrlich bin mit mir selber. Und dann drittens gucke ich aber auch, wo kann ich korrigieren. Da merke ich, okay, Mensch, wenn ich jetzt mal ehrlich mit mir selber reflektiere, merke ich plötzlich, oh, das schiefgelaufen. Hey, weißt du was, wenn ich es so mache, dann wird es besser beim nächsten Mal. Also die 3 Punkte, ich bete darum, ich bitte, dass der Herr Jesus mit reinkommt im Wort. Ich reflektiere offen und ehrlich mit mir selber oder über andere Personen, über Mentoren zum Beispiel. Und dann gucke ich, wo kann ich korrigieren. So gucke ich, dass das ganze Ding rund wird. Und genau das Gleiche hat Timotheus, im Timotheusbrief war das Ganze dann auch drin. Ich überlege gerade, ob ich das jetzt noch kurz rauslesen soll. Moment. Meine Fresse, habe ich viel geschrieben. Thessalonikerbrief, 1. Thessalonikerbrief, da schreibt Paulus dann, und ihr seid unsere und des Herrn Nachahmer geworden, indem ihr das Wort unter viel Bedrängnis aufgenommen habt, mit Freude des Heiligen Geistes, sodass ihr Vorbilder geworden seid für alle Gläubigen in Mazedonien und Achaia. Also er schreibt, dass sie auch wiederum, sie haben das nachgeahmt, was sie gesehen haben, und waren wiederum Vorbilder für andere auch. Und das sollte für uns dann auch gelten, dass wir einfach sagen, weißt du was, ich will mir Vorbilder nehmen, will das Ganze aber auch selber wieder weiterleben, das Ganze in meinen Hauskreise reinbringen, in meinen Dienst reinbringen. Es geht nicht von heute auf morgen, das sage ich dir, es wird etwas dauern, aber lass uns einfach mal darauf gucken, dass wir uns Vorbilder suchen, dass wir uns überlegen, mit welcher Herzenshaltung diene ich, und dass wir selber aber uns bewusst sind, dass Menschen auf uns schauen und wir auch wiederum zu Vorbildern werden können. Und das haben wir, wie gesagt, selber auch zum großen Teil im Griff drin. Ich möchte aber auch jetzt ganz zum Schluss nochmal Jesus Christus die Ehre geben. Ich will einfach nochmal drauf gucken, dass er derjenige ist, der mir im Buch des Lebens einen Platz frei hält. Der dafür sorgt, dass ich im Buch des Lebens eingeschrieben werden kann. Ich will Jesus die Ehre geben, der mir ein Vorbild ist, an dem ich mich orientieren kann, dem ich gerne nachfolgen kann. Ich will aber auch Jesus danken, der mir gezeigt hat, mit welcher Demut er gedient hat, mit welcher Herzenshaltung er selber auch gedient hat. Und ich will Jesus die Ehre geben, dass er mich Gaben und Talente und Fähigkeiten, genau wie in euch auch reingelegt hat, damit wir fähig sind, auch den Menschen in unserer Umgebung zuzurüsten, dass auch sie wiederum Nachfolger werden können. Herr Jesus, wir danken dir, dass wir in deiner Abhängigkeit sind. Du bist ein Vorbild, das wir nie erreichen können, Herr, aber du kannst uns den Weg dorthin zeigen. Und Herr, vielleicht hört sich das für viele Ohren heute Morgen zur Überforderung an. Herr, hilf uns, das anders zu sehen. Wir schaffen es nicht alleine, aber du schaffst es. Wir kennen die Umstände nicht, aber du kennst sie. Wir wissen nicht wie, du weißt wie. Du siehst diese ganzen wertvollen Menschen hier heute Morgen. Bitte, Herr, hilf du uns, dass wir Vorbilder finden, denen wir nachfolgen können. Hilf uns, die richtige Herzenshaltung zu finden. Und hilf uns aber auch, selber ein Vorbild zu sein in unseren Ehen, in unseren Familien, am Arbeitsplatz, in unserer City Chapel, Herr, oder wo auch immer wir gerade herkommen, dass andere wiederum auch sich an uns orientieren können. Wir schaffen das nicht alleine, Herr. Herr, du bist so groß. Du kannst das. Und ich bin so dankbar, dass ich dich als Gott an meiner Seite habe. Amen. Lass uns Gott